Wir haben jetzt Demon's Eye mit einem wunderbaren Song, nämlich Black Knight. Und ganz gewiss, es sind nicht Deep Purple, es ist diese Tribute-Band Demon's Eye. An dieser Stelle will ich mal eben zwischengehen, denn ich habe jetzt den André Schneider, das ist der Drummer von Demon's Eye, am Telefon und er wird uns da einiges erzählen können, was diese Band betrifft. Hallo André, wie geht's dir?
Ja, mir geht's gut. Hallo Rudi.
Hallo. Ein schöner Abend jetzt, oder?
Ja, natürlich.
Wir haben eine Black Knight und hörten noch eben diesen Song.
Ja.
Ja. Ist das von dir so eine Art Lieblingssong?
Nein, das kann man nicht unbedingt sagen. Also da gibt es andere, die Purple-Songs, die ich dann doch eher bevorzuge.
Ja.
Zum Beispiel Child in Time.
Ich wollte gerade fragen, ob das ein sehr bekannter ist. Manchmal ist es nämlich bei den Kollegen, so wie du, dann auch einer, der gar nicht so bekannt ist, der nicht immer gespielt wird. Mhm. Aber Child in Time, okay, das kennt natürlich jeder.
Das kennt jeder, ja, sicherlich. Das Creed gehört auch zu meinen Favoriten. Das ist auch immer ein Highlight in unserem Live-Programm.
Ja.
Aber ich meine, wir reden hier über eine Gruppe wie Purple, die haben so viele Hits geschrieben und so viele tolle Songs, auch nicht nur bekannte Songs, aber da ist ja nur jeder ein Meister seines Fachs und das sind ja eure nach Athen tragen, da jetzt irgendwas zu erzählen.
Ganz richtig. Also eure Band heißt Demon's Eye, wir haben es eben schon gesagt, klar okay. Nach einem Deep Purple Song benannt.
Ja, Rudi, bist du empfindlich?
Nein.
Gut, denn normalerweise soll man ja keinen Interviewer berichtigen, weil er einem dann möglicherweise irgendwelche unangenehmen Fragen stellt.
Nee, kein Problem.
Unser Bandname wird anders ausgesprochen und zwar Demon's Eye.
Ah, Demon's Eye.
Genau.
Das wollen wir dann natürlich klarstellen.
Da hören einige Fans zu und sonst werden sie mir was anderes erzählen.
Ja, also Demon's Eye.
Genau.
So haben wir es. Wie viele Songs habt ihr in eurem bühnenreifen Repertoire?
Also wir haben rund 40 Songs drauf, von denen wir aber natürlich nicht bei jedem Konzert alle spielen können. Dann würden wir locker 5-6 Stunden spielen. Es wird also immer so 2-3 Tage vor dem jeweiligen Auftritt eine Setlist zusammengestellt. Dann fliegen die E-Mails hin und her zwischen den Bandmitgliedern. Und um halt für uns das Ganze auch immer noch interessant zu gestalten, haben wir schon relativ viel Abwechslung in der Setlist.
Ja. Du erwähntest ja eben, ihr wohnt wahrscheinlich nicht so sehr dicht zusammen?
Ja, drei Jungs wohnen in der Nähe von Siegen, beziehungsweise in Siegen auch zum Teil. Aber der Keyboarder wohnt in Paderborn, das ist dann schon ein Stück weit weg. Und der Sänger, der wohnt meiste Zeit in Nürnberg, ist aber hier und da auch mal in Dublin.
Oh ja.
Weil das ist ja ein waschechter Irre.
Mhm. Da kommen wir auch nachher noch zu.
Ja.
Die Purple sind ja unbestritten die Rockband Nummer 1 nach Verkauf der Tonträger, also noch vor Queen, den Stones und vielen anderen. Bitte sag uns, wer von euch in der Demon's Eye Band wen vom Original vertritt?
Da fange ich mal mit dem Sänger an. Das ist der Robbie Thomas Walsh. Das ist unser Ian Gillan, sozusagen.
Ja.
Dann haben wir den Steve Curley an der Gitarre, der nimmt dann den Richie Blackmore. Dann der Florian Pritsch an der Orgel, das ist unser John Lord. Und der Mike Keller am Bass, das ist der Roger Glover. Und ich selbst bin der Schlagzeuger, bin also sozusagen dann der Jim Pace der Band.
Aus welchen Purple-Perioden spielt ihr Titel und welches war für dich, André, der beste, innovativste Deep Purple-Zeitraum?
Der beste Zeitraum, das war der Zeitraum von 1969 bis 1973, die legendäre Mark II-Besetzung, also in der Besetzung, die ich vorhin auch quasi aufgezählt habe.
Ja.
Wobei jede Purple-Formation ihre Reize hatte, aber die Geschmäcker sind halt verschieden. Deshalb, ich bevorzuge halt die klassische Mark II-Besetzung, aber wir haben da in der Band auch durchaus andere Ansichten.
Ja, ich habe noch eine Frage und zwar zu deiner Lieblings-CD, haben wir ja schon gesagt. Welches war denn dein ultimativer Purple-Song?
Der ultimative Purple-Song. Da würde ich sagen, ja, ganz schwierig. Also da Highway Star oder Child in Time.
Mhm. Kannst du dich noch erinnern, André, wo und wann du den ersten Deep Purple Song bewusst hörst?
Ja, das kann ich. Das war im Alter von 12 Jahren. Mein Bruder Michael, der hatte die Deep Purple Live-Scheibe Made in Japan.
Mhm.
Mein Bruder ist 10 Jahre älter als ich und da habe ich dann einfach mal reingehört. ohne zu wissen, wer oder was die Purple überhaupt sind. Und ja, dann hat mich das Riff von Smoke on the Water natürlich aus den Socken gehauen.
Ja.
Erstmal habe ich das dann bestimmt 30 Mal hintereinander gehört und so nach und nach dann mich aber auch in die anderen Sachen reingehört und ja gut, dann war es dann passiert.
Ja, gut, dass du gerade erwähnt, das soll ja der bekannteste Riff überhaupt der Welt sein. Also wenn man irgendjemand sagt, da weiß jeder Bescheid, egal welches Alter.
Das stimmt. Es gibt ja auch Gitarrenläden, wo steht, ihr dürft diesen Song spielen, nur nicht Smoke on the Water. Weil da sind schon einige Leute fast an den Rand des Wahnsinns durchgetrieben worden.
Ja. Warum bist du persönlich denn gerade Purple-Fan geworden?
Ich kann sagen, was mich an der Deep Purple Musik fasziniert. Das
ja.
ist zum einen diese unglaubliche Beherrschung der Instrumente. Da ist jeder eine absolute Koryphäe auf seinem Gebiet. Dann kompositorisch, was sie gemacht haben, wie sie Rockmusik auch mit Klassik verbunden haben. Ich habe vorhin gesagt, Highway Star ist ein genialer Song. Wenn man sich da die Soli anhört von Gitarre oder auch von der Orgel, da sind durchaus klassische Elemente auch mit dabei. Das finde ich einfach genial, was sie gemacht haben. Und natürlich die Improvisationsfreude, die die Band auf der Bühne hatte. Da gleicht kein Konzert mit dem anderen. Und das ist auch das, was wir versuchen rüberzubringen. Bei uns wird auch viel improvisiert auf der Bühne. Da kann es sein, dass ein Song wie Child in Time oder Miss Breed auch mal 5 Minuten länger ist als am Abend vorher.
Ja. Wir haben ja eben schon erwähnt, ihr habt den irischen Sänger Robbie Thomas Walsh dabei in eurer Mitte, ja. der sogar in der Soloband des Purple Drummers Ian Paice singt. Gab ja. es, und wenn ja, welche Kontakte noch zu anderen Purple-Mitgliedern von euch?
Den Kontakt zu Ian Paice hat Robbie immer noch und ich denke mal, er wird auch mit ihm nochmal in absehbarer Zeit was machen. Wer weiß, vielleicht sind ja dann sogar Team Seimer irgendwann mit dabei. Und ansonsten, was die Kontakte zu Deep Purple angeht, also ich pflege einen sehr engen Kontakt zum Deep Purple-Bassisten Roger Glover. Wir kennen uns seit 1996 sehr gut und sind auch freundschaftlich verbunden. Wir tauschen uns auch regelmäßig per E-Mail aus und sehen uns immer, wenn die Jungs auf Tour sind. Die anderen Purple-Musiker kenne ich natürlich dadurch auch. Aber ich sag mal, einen richtig engen Draht habe ich halt zu Roger Glover, der auch unser Cover mitgestaltet hat von der ersten Live-CD, die wir gemacht haben. Ja, das ist also wirklich ja. so eine richtige Freundschaft, die sich da entwickelt hat. Da tauscht man sich auch mal über Privates aus.
Du sagst eben mitgestaltet, in welcher Form hat er was entworfen, oder?
Ja, der hat uns den Schriftzug entworfen.
Aha.
Den Schriftzug Demon's Eye, als auch dann das erste Album hieß Made on Stage, das, was du jetzt vorhin vorgespielt hast, das ist das aktuelle Live-Album, das nennt sich Live. Ja, und damals beim ersten Live-Album, da hat er sich halt bereit erklärt, da die Schriftzüge zu machen. Hat uns natürlich sehr gefreut, klar.
Das kann ich mir gut vorstellen. Richie Blackmore, ehemaliger Purple-Gitarrist, war in letzter Zeit mit seiner Mittelalter-Formation des Öfteren in Deutschland. Da ist aber ein persönlicher Kontakt aus verschiedenen Gründen wahrscheinlich schwer oder unmöglich.
Jetzt momentan ist der Kontakt wahrscheinlich schon sehr schwierig, weil alles, was beides sind, etwas mit Deep Purple zu tun hat. Wir sind eine Deep Purple Tribute Band. Da rennt man nicht gerade offene Türen ein, um es mal vorsichtig zu formulieren. Darüber hinaus ist er natürlich ohnehin als schwieriger Zeitgenosse bekannt.
Ja, ja.
Ich war damals 1997 auch auf der letzten Rainbow-Tournee mal backstage und habe ihn da mal ganz kurz getroffen, aber da hat er vielleicht nicht so die beste Laune gehabt. Das war also nicht unbedingt so ein tolles Erlebnis, was ich da mit ihm hatte. Und seit er jetzt die Blackmore's Nights fährt, habe ich da eh so ein bisschen das Interesse verloren. Ich finde es toll, er macht das, was er machen möchte und das soll er auch tun. Aber mir muss es ja nicht unbedingt gefallen.
Nein, richtig. Ja. Also wenn man die ersten 1, 2, 3 CDs von Blackmore's Night hört, dann sieht man zur letzten, dass er irgendwo doch mal elektrisch und solo reinkommt. Also so eine kleine, ganz kleine Rückkehr, sag ich mal, ist da. Aber eine Formation wieder mit ihm wird es wahrscheinlich nicht geben.
Nein, ist im Moment schwer vorstellbar, weil das hängt ja auch von anderen Dingen ab. Er ist ja mit seiner Lebensgefährtin Candice Night zusammen. Und solange wir nicht zusammen sind, wird sich da wahrscheinlich nicht viel dran ändern. Und seine Schwiegermutter in Spee ist die Managerin. Ja, da kann man sich schon ausrechnen, dass da vielleicht jetzt so die Rückkehr zum richtigen Rock'n'Roll dann doch ein bisschen schwierig ist.
Gut, also da.
Trauerlicherweise, weil ich bin mir sicher, dass der Mann immer noch kompositorisch auf dem Hardrock-Sektor hervorragendes leisten könnte. Irgendwo ist das für mich jetzt so brachliegendes Talent.
Ja.
Aber gut, er macht halt sein Ding jetzt und das müssen die Fans akzeptieren.
Ja, wollte ich sagen. Da hat er auch eine große Fangemeinde, das merkt man auf Konzerten.
Da ist er immer noch ein brillanter Gitarrist.
Ja, auf jeden
Fall. Wenn er die Stratocaster rausholt auf den Blackmore's Night Konzerten, dann gibt es ja keinen Halten mehr. so kriege ich halt dann die Krise, wenn Candice Night dann anfängt, Black Knight zu säuseln oder sowas.
Achso, ich dachte gerade Child in Time, das ist nämlich auch drauf.
Ja, da kann man auch geteilter Meinung sein, dass das so gelogen ist.
Eine ganz letzte Frage hätte ich vielleicht noch. Ja. Kennst du die Geschichte von Smoke on the Water, das ich gleich spielen werde? Weil einige werden es nicht wissen.
Ja, das war also so, dass die Purple den Nachfolger von dem Album Fireball einspielen wollten, und zwar das Album Machine Head. Und dafür sind sie nach Montreux in der Schweiz gefahren. Dort hatten sie das Casino angemietet, um dort das Album aufzunehmen. Und am letzten Abend, bevor die Aufnahmen beginnen sollten, hat Frank Zappa noch ein Konzert gespielt im Casino. Und jetzt hatten die Jungs ja nichts Besseres zu tun, haben das Konzert besucht, waren glaube ich auch eingeladen von Frank Zappa. Ja, und dann haben die Purple im Zuschauerraum mitgesessen. Super Konzert ist das gewesen. Und irgend so ein Verrückter hat dann mit einer Leuchtpistole aus dem Publikum unter das Hallendach geschossen. Und innerhalb von Sekunden hat das alles in Flammen gestanden. Und durch ein Wunder ist also dort keiner ernsthaft verletzt worden. Sind also alle rausgekommen, die Leute. Ja, und dann standen sie quasi dann ohne Aufnahmeort da, weil das Ding ist bis auf die Grundmauern niedergebrannt. Dann haben sie aber letzten Endes im leerstehenden Grand Hotel das Album dann aufgenommen. Das ist in Kurzform das, was auch der Text von Smoke on the Water dann wiedergibt.
Die
Purple haben dann also nachher, also dann im Inferno entkommen sind, haben sie dann in ihrem Hotel gesessen und haben dann über den Genfer See die Rauchschwaden gesehen. Und das war die Inspiration für den Titel Smoke on the Water, Fire in the Sky.
Mhm. Wir haben eben gesprochen mit dem André von Demon's Eye. Danke, schönen Abend und bis übermorgen.
Okay, besten Dank, Rudi.
Jo, tschüss. Jetzt kommt für euch Smoke on the Water.